ich hatte so einen Stuhl in meiner Wohnung. Mhm. Und den habe ich immer angeguckt, wenn ich schlechte Zeiten hatte.
Wir sprechen von einer Sitzgelegenheit, ja.
Ja.
Gut. Hey. Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 137.
Mantras.
Hallo zusammen.
Hi.
Ich war heute bei der Blutabnahme und ich habe so viel Blut abgenommen bekommen, dass mein Gehirn leer ist.
Wie beim Sport, wenn jemand sagt, okay, wir spielen gegeneinander, aber ich habe mir ein bisschen den Knöchel verknackst. Damit, das ist so Erwartungsmanagement.
Ja, das ist wirklich.
Und damit du eine Ausrede hast. Also alles, was du heute sagst, was Unsinn ist, ja, du hast halt Blut gelassen.
Ich glaube auch, dass das überhaupt keinen Unterschied macht, ob man Blut abgenommen bekommen hat oder nicht.
Der ich
Körper
weiß nicht.
Funktioniert genauso wie vorher, garantiert.
Nee, es kommt auf die Menge an. Du wächst auch gerade ganz fürchterliche Erinnerungen in mir mit dieser. Ich erinnere mich an Geschichtsunterricht, wo es darum ging, dass in der Französischen Revolution ein Problem bei diesen Hinrichtungen auf der Guillotine, die waren ja an der Tagesordnung, ich weiß nicht, wie viele etliche da stattgefunden haben, aber dass die Menge immer noch vom revolutionären Geist angesteckt wurde, wenn die Leute da hochgeführt wurden und aus ihrer Hinrichtung, aus den letzten Momenten davor, noch eine Show gemacht haben. Ja? die haben den revolutionären Geist da hochgetragen, mit erhobenem Haupt und vielleicht noch was gerufen, Vive la Revolution und so weiter.
Wie kommen wir jetzt von meiner Blutabnahme zur Guillotine?
Pass auf, das Bindeglied fehlt noch, jetzt erzähle ich's. Als die festgestellt haben, dass das passiert, haben sie vorher noch einen Aderlass gemacht mit den Verurteilten. Einmal noch ein bisschen Blut gelassen vorher und schon waren sie blass, sind die Treppe hochgewankt und dieses gesamte ansteckend mutige Charisma war komplett dahin. Das ist jetzt übrigens nur aus dem Gedächtnis erzählt, also nicht recherchiert. Wenn das von euch jemand bestätigen oder widerlegen kann oder so, macht das gerne. Es war eine Randbemerkung meines Geschichtslehrers damals. Und ich kann mich aber so sicher daran erinnern, dass er das erzählt hat, weil es mich so verstört hat. Weil ich das ja viel perfider finde als die Hinrichtung selbst, wenn auch noch gemanagt wird, wie du davor wirkst.
Absolut. Ey, mich erinnert das voll an meine Juniorjahre in der Werbeagentur.
Ach ja, diese eine Agentur, wo eine Guillotine stand. Ich erinnere mich, ja.
Nein, aber ich hatte dort so einen Vorgesetzten und der hatte halt totale Neidprobleme. Und das war bei dem komplett irrsinnig, weil der hatte eine gute Karriere, war ein smarter Typ, muss man wirklich sagen. Toller Kerl eigentlich.
Das ist wirklich schön. Sowas sollte der erste Satz auf einer Vita auch sein. Toller Kerl eigentlich.
Der war so neidisch, selbst auf mich. Und ich war ja erst ein paar Wochen in der Agentur. Mhm. Und dann gab es diese sogenannten Award-Runden für diese Goldideen. Und du durftest diese Ideen halt nicht während deiner regulären Arbeitszeit machen, sondern solltest die halt abends machen. Mhm. Und der hat mich aber so mit Arbeit zugeschissen.
Ja. Schön, wie unsere Gehirne das Hand in Hand über die Schwelle treten und sich trauen, die Realität in dieses Wort zu kleiden. Okay.
Ja, dass ich einfach keine Zeit mehr für diese Goldideen hatte. Und dann habe ich wirklich, ich glaube, erst um 11 abends oder manchmal um 9:30 angefangen, überhaupt richtig zu konzipieren und auszudenken. Und ich war damals auch noch nicht so gut wie heute. Das heißt, ich habe viel länger gebraucht, um eine wirklich smarte, gute Konzeption zu haben. Ich habe es dann am Ende hingekriegt, aber ich war schon richtig ausgelaugt über einen langen Zeitraum hinaus. Und dann hat er mir auch mein erstes Shooting gegeben. Mhm. Das hätte ich mit ihm zusammen machen sollen. Und dann war der krank. Und dann musste ich das alleine machen. Und ich hatte noch nie in meinem Leben zuvor ein Shooting gemacht.
Ja.
Und musste das komplett verantworten, musste alleine zum Kunden hin, musste genau wissen, was passiert. Ich habe das hingekriegt. Aber dieser Drecksack hat mir auch noch zusätzliche Arbeit gegeben. Und dann hatte ich die Woche des Todes vor mir. Ich bin morgens um 9 Uhr zur Arbeit, musste bis 5 Uhr regulär arbeiten, durfte dann, weil es war ja was Besonderes, dass ich um 5 Uhr zum Shooting durfte. Das ging dann bis 2 Uhr morgens und um 2 Uhr morgens musste ich noch bis 4:30 Arbeit erledigen, die ich dann am nächsten Tag präsentieren musste. Und es ging eine Woche lang so, sodass ich wirklich jede Nacht nur 2 Stunden geschlafen habe und den Rest gearbeitet habe. Hm. Und danach war ich einfach, ich glaube, 6 oder 7 Wochen lang komplett am Ende.
Das kann ich mir vorstellen. Und die Parallelen zur Französischen Revolution werden mehr und mehr. Robespierre auf dem Weg zur Guillotine. Seine Präsentation dabei. Denkt sich, weißt du, der Scharfrichter hat versprochen, er macht das mit mir zusammen. Jetzt gehe ich hier alleine auf die Guillotine. In einem Film würde ich diese beiden Szenen wirklich schön verschränkt miteinander erzählen. Ein Splitscreen. Sein blasses Gesicht, dein blasses Gesicht. Sein Blick in die Menge, dein Blick auf die Runde, die sich deine Ideen anhören wird.
Oh, das war wirklich so. Und ich muss echt sagen, ich habe immer Angst vorm Präsentieren gehabt. Mhm. Bis heute. Immer. Weil ich immer das Gefühl hatte, wird das jetzt eine öffentliche Hinrichtung oder läuft's gut? Außer, als wir jetzt unsere erste Live-Show letztes Jahr hatten. Da habe ich das allererste Mal in meinem Leben ein schönes Gefühl von einem riesigen Publikum gehabt.
Das ist jetzt ein Jahr her. Und jetzt startet unsere Tour. Wie geht's dir? Hast du Vorfreude?
Oder? Oh, total.
Ist es geblieben, ne?
Ja, wir sitzen noch die ganze Zeit dran und konzipieren gerade die Show.
Ja.
Und es wird geil. Wir reden über Macht, über Manipulation, wie sich unsere Identität verändert. Also nicht nur von dir und mir, sondern von allen, auch ja. Von euch da draußen.
Wie sehr wir beigebracht bekommen haben, immer schon durch Wiederholung. Also da geht's auch heute in der Folge im Thema drum. Durch Wiederholung von bestimmten Glaubenssätzen und Mantras. Die Welt wäre nun mal so, wie sie ist. Und vor allem wir wären nun mal so, wie wir sind und wie wir von außen beschrieben werden. In einem Alter, wo wir noch nicht viel dagegen tun können. Und dann internalisieren wir es. Und genau damit unter anderem beschäftigen wir uns in der Show.
Das wird geil.
Ja.
Ich freue mich total drauf. Und bis dahin kümmern wir uns jetzt erstmal um den Shit-Move der Woche.
Der Shit-Move
der Woche.
Hallo eure Exzellenzen, ich habe für euch einen Shit-Move und gleichzeitig ein Scheißproblem. Und zwar würde ich eurer Meinung gern zu folgender Situation wissen. Ich mache gerade den Bachelor auf Gesundheits- und Krankenpflege, das bedeutet, während ich Uni gehe, muss ich auch arbeiten. Und während der Arbeit halt, haben wir halt auch mal so geredet, ja, wie hat Corona euch so beeinflusst? Und dann habe ich halt erzählt, dass ich psychisch ziemlich angeschlagen war, besonders auch danach, wo es wieder geheißen hat, wir sollen jetzt uns wieder mit Menschen sehen und so. Und plötzlich muss man wieder Schule gehen. Und das habe ich halt erzählt und habe da gesagt, dass ich immer nur damit kämpfe. Und dann war Zwischengespräch mit meinen zwei Mentorinnen. Und bei dem Zwischengespräch haben sie plötzlich gesagt, so ja, ob ich nicht vielleicht nur krank bin, beziehungsweise ob ich nicht eigentlich daheim war, weil mir der Job zu viel ist. Also ob quasi nicht der Job einfach nichts für mich ist wegen meiner psychischen Situation und ob ich nicht magersüchtig bin und deswegen so dünn bin und dass sie das alles ja nur gut meinen, weil sie wissen ja, wie Stationsalltag ist oder Klinikalltag generell und sie wollen mich da eigentlich nur davor bewahren und fragen halt so, ja, sie haben das so nett um mich gebracht, als ob sie mich jetzt schützen würden, gleichzeitig aber die Aussagen, ich habe gar nicht mehr gewusst, was machen. Hätte ich ihnen niemals damals im Vertrauen erzählt, dass ich halt durch Corona psychische Probleme gehabt habe, hätten sie das niemals sagen können. Also meine Familie und mein Freund haben dann auch gesagt, so na, das ist voll frech und voll gar nicht okay. Und dass man sich das ausnimmt und das hat keinen was anzugehen und du warst krank einfach. Und ich bin halt jetzt voll überfordert, was die darauf hätte sagen sollen oder was ist engere Meinung da dazu?
So ein klassischer, kranker Shit-Move, bei dem ja. Man sich auch noch selber in den Arsch beißt, weil man im Vertrauen die Information geliefert hat, die dann jetzt missbraucht wird. Du kennst sowas auch, ne?
Ja, klar. Ich habe selber schon solche Geschichten erlebt, aber auch Freunde von mir.
Ja.
Ein Freund hat Depressionen gehabt.
Ich erinnere mich, die dann gegen ihn verwendet wurden.
Genau. Ja. Dann hat er das seinem Vorgesetzten im Vertrauen erzählt und bei der nächsten Gehaltsverhandlung, huch, war das plötzlich Thema.
Ja.
Du, wir können dir nicht mehr Gehalt geben, wir können dich nicht befördern, weil das ist ja ein Risiko fürs Unternehmen, weil du Depressionen hast.
Mhm.
Und ich habe schon das Gefühl, man fährt schon ganz gut, wenn man nicht so viel erzählt.
Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe jetzt aber auch eine Antwort, wenn man es nun mal schon erzählt hat.
Mhm.
Sie beschreibt eine Sache, einen Hebel, an dem ich direkt ansetzen würde. Ich nenne das jetzt eine Fessel. Und man versteht wahrscheinlich ganz schnell, was ich meine. Nämlich diese Fürsorge, diese Nettigkeit. Wenn sie sagen, hör mal, wir machen uns Gedanken, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige für dich und du bist nicht belastbar. Diese Fürsorge macht sie hilflos und ratlos. Deswegen nenne ich es eine Fessel. Aber ich würde es nicht nur eine Fessel nennen, sondern auch einen Hebel, an dem sie ansetzen kann. Denn wenn sie sich dagegen wehrt, wenn sie sagt, ey, ihr seht das falsch, hört auf und so, ne, alles, was man dagegen arbeitet, da kommt man in dieses Kafka-Trapping. Das ist total zentral am kranken Shit-Move und es wird auch in unserem Thema heute eine Rolle spielen. Wenn du dich aktiv gegen etwas wehrst, was dir von außen aufoktroyiert wird, du wehrst so oder so, das ist eine Falle Weil, wie bei Kafka, also bei ihm ist es speziell bei Der Prozess, die Hauptfigur Josef K. wird zu Unrecht angeklagt und je mehr er seine Unschuld beteuert, desto schuldiger wirkt er.
Ich glaube, das kennen ganz viele.
Ja.
Dass man so dagegen ankämpft und dann wird das Problem immer größer und immer schlimmer, weil man versucht, sich zu erklären.
Und eine Anklage enthält ja keine Fürsorge, sondern Feindseligkeit. Sie hat hier immerhin einen Hebel, an dem sie ansetzen kann und sich aus dieser Falle befreien kann. Wenn sie sich nicht dagegen wehrt, gegen die Fürsorge, und es als Bevormundung bezeichnet und dagegen angeht, sondern indem sie es benutzt und nach vorne prescht damit, heißt, einen lieben Shitmove, ich würde die loben. Ich würde sagen, hört mal, ich finde das richtig klasse von euch, wie fürsorglich ihr seid. Weil darauf kann man dann viel souveräner und gelassener sagen, in meinem Fall nicht nötig. Da macht ihr euch unnötige Sorgen.
Ja.
Ich finde es aber ganz toll, dass ihr es macht. Das zeichnet euch aus. Ihr seid sehr verantwortungsbewusst. Das rechne ich euch hoch an. In anderen Fällen als meinem rettet ihr damit vielleicht Leben. Also sowas. Weil wirklich loben, loben, loben. Weil du damit ja nicht nur widersprechen kannst, der Vermutung, der Unterstellung, sondern Souveränität demonstrieren kannst. Die Tatsache, dass es auf dich nicht zutrifft und dass du stabil bist, demonstrieren kannst, weil du einen Status herstellst. Wer lobt, ist mindestens auf Augenhöhe.
Ich glaube auch, dass es funktioniert. Vor allem, wenn man es immer wieder wiederholt.
Genau.
Wie so ein Mantra.
Das Thema
Mantras.
Werbung.
Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so liebe Zoller Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Das ist mal wieder eins dieser Themen, wo wir zusammen einen kreativen Begriff finden mussten. Es waren einige Kandidaten dabei. Wir haben über Couple of Repeats nachgedacht. Dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass irgendwer denkt, das wäre eine Wiederholungsfolge. Irgendeine alte nochmal wieder ausgegraben. Aber dich hat das interessiert und fasziniert, dass es diese Macht der Wiederholung, Macht von wiederholten Sätzen gibt. Warum? Was beschäftigt dich daran gerade so?
Wir haben diese Woche eine Doku über die AfD in der ARD-Mediathek gesehen. Und ich fand die richtig gut.
Wir hängen die euch auch in die Shownotes, falls ihr die nicht eh schon gesehen habt. Die ist nämlich viel rumgegangen. Ausschnitte daraus gehen auch gerade auf Social Media immer wieder viral, weil die einfach einen tollen Fokus setzt und gute Fragen stellt. Es geht um Aussteiger und Aussteigerinnen, die interviewt werden. Und das sind einfach in ganz vielen Kontexten die wirksamsten Geschichten, wenn jemand konvertiert.
Ich fand die Doku so gut, weil die hört zu.
Mhm.
Und die hat nicht sofort eine Meinung. Und es wird nicht sofort mir die ganze Zeit gesagt, die einen sind das Böse.
Wir gegen die, ja.
Genau, sondern es wird erstmal zugehört. Und man fragt sich, warum funktioniert das so gut?
Ja.
Und die haben sehr gute Charaktere ausgewählt.
Mhm.
Ganz unterschiedlich. Und die sind alle auch zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt ausgestiegen. Und man sieht, bei den einen fingen die Grenzen viel früher an.
Ja.
Und bei den anderen fing es schon irgendwann mal zwischendrin an, wo vielleicht der ein oder andere schon längst gesagt hätte, ey, da trete ich doch aus.
Richtig.
Das kann doch nicht wahr sein, dass der ein oder andere sich dann fragt, ja, vielleicht war das nicht ganz so gut.
Ja.
Ich mache noch mal 5 Jahre weiter.
Ja, aber richtig. Du erwähnst gerade noch mal was, das ich als eine der zentralen Fragen am Schluss schon wieder vergessen hatte, dass man sich wirklich, wenn man noch drin ist, fragen sollte, wie oft wurden schon deine persönlichen Grenzen verschoben, wo du dir dachtest, boah, nee, da hört es für mich auf, das mache ich nicht weiter mit. Und dann hast du es doch mitgemacht.
Ja, und dann hat man sich gefragt, okay, warum machen die das denn dann weiterhin mit?
Ja.
Und man versteht es plötzlich. Weil sie ein komplettes soziales Netzwerk hatten, was nur noch aus entweder AfD-Mitgliedern oder sonstigen Anhängern bestand, weil sie sich den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten in ihren Chats hin und her geschickt haben, die ihnen Angst gemacht haben. Und sie immer weiter in diese Angst getrieben worden sind. Und der soziale Kontakt zur eigentlichen Familie oder zu den Freunden außerhalb dieser Netzwerke fand gar nicht mehr statt. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele, die uns hören, das in irgendeiner Art und Weise kennen. Also stellt euch vor,
wir haben lauter AfD-Leute, die uns zuhören.
Nein, aber zum Beispiel kennt es doch schon jeder, man hat mal ein Projekt gemacht über mehrere Monate. Und dann bist du nur mit diesen Leuten den ganzen Tag zusammen. Oder bei mir, die Werbeagenturzeit. Ich habe nur mit Leuten aus der Werbebranche zu tun gehabt, von morgens bis spät abends. Und ich war komplett brainwashed. Da findet man doch schon mal so einen Zugang, wo man, wenn man sich fragt, woher kenne ich das eigentlich aus meinem Leben?
Und wenn man es nicht als heranwachsender oder erwachsener Mensch Arbeitskontexte, Projekte und so weiter kennt, dann verweise ich nochmal auf unsere Couple of Families Folge, Familien als Keimzelle der Gesellschaft. Auch da haben wir viele Nachrichten zu diesem Thema bekommen von Leuten, die sagen, dass sie ganz viele ihrer Mantras, auch insbesondere negative Glaubenssätze, von klein auf gehört haben.
Ja.
Und dann verinnerlicht man die.
Und ich finde es einfach so spannend, mit den Menschen, mit denen du die Zeit am meisten verbringst, die Informationen, die du dir tagtäglich anschaust. Jetzt hat sich auch so ein bisschen Social Media verändert. Wir haben Algorithmen, die uns angepasst auf das, worauf wir fixiert sind, uns die Inhalte passend dazu anzeigen. Das heißt, wir steuern das umso mehr. Und umso älter ich jetzt werde, wird mir einfach bewusst, wie viel das ausmacht, für welche Wiederholungen ich mich entscheide.
Ja.
Also was lasse ich denn jeden Tag zu? Welche Informationen von welchen Quellen schaue ich mir an?
Ja.
Gucke ich mir zum Beispiel jeden Tag Trash-TV an? Oder mache ich irgendwas anderes mit meiner Freizeit? Mit welchen Menschen rede ich? Wir hatten ja auch einer der letzten Folgen, haben wir über Qualitätsfreundschaften geredet.
Ja.
Wer sind nur so die entertainenden Freunde? Wer ist wirklich hochwertig für mich? Mit welchen Netzwerken haben wir eigentlich zu tun? Welche Werte sind da drin?
Ja.
Und ich finde das einfach sehr, sehr spannend, weil es gibt mir auch Antworten darauf, warum bewegt sich eine Gesellschaft in bestimmte Richtungen? Warum werden bestimmte Richtungen immer radikaler?
Ja. Es gibt eine Hörerin, die mir genau zu diesen Fragen in letzter Zeit viele Nachrichten geschickt hat, Sprachnachrichten. Die hat sogar so einen 3-seitigen Brief darüber geschrieben, was sie sich gerade von der Gesellschaft wünscht. Und dann ist ihr selbst aufgefallen, dass sie dabei ein Wort immer wieder wiederholend, mantraartig verwendet hat, wenn sie davon spricht, wie es ihr geht, auch in diesem Brief. Sie hat selber bemerkt, in Bezug auf unsere heutige Folge, und deshalb hat sie Folgendes geschickt.
Und zum Thema Mantra, ich habe mir die letzten Sprachnachrichten zwischen uns durch den Kopf gehen lassen und auch den Brief, den ich geschrieben habe. Und es geht ganz viel darum, dass ich immer wieder wiederhole, dass ich Angst habe vor der Zukunft, dass ich Angst habe vor dem Stand, wie er jetzt ist, politisch. Und ich denke, das ist auch eine Art falsches Mantra, sich selbst das immer wieder einzureden, unabhängig davon, was man ständig präsentiert bekommt und das in Dauerschleife. Möchte ich auch aufhören, mir negative Mantras einzureden und versuche dann vielleicht doch wieder positiv zu sein, so wie ich eigentlich immer bin. Ich mache aus Scheiße Bonbon und ich will damit auch nicht aufhören.
Also damit formuliert sie den Auftrag unserer heutigen Folge, wir machen aus Scheiße Bonbons, und ich finde richtig gut, dass während sie über Angst spricht, mit schon dem Ansatz, sich daraus zu befreien, im Hintergrund die Sirene immer lauter wird. Das ist zynisch.
Ja, das stimmt. Schau mal, wenn wir jetzt gerade sehr unsicher gesamtgesellschaftlich sind, sind wir ja total beeinflussbar.
Na klar.
Und es gibt eine Sache, die ich in der Werbung gelernt habe.
Penetration?
Du musst eine Aussage einfach permanent wiederholen. Und ja, die muss immer wieder gesagt werden über einen längeren Zeitraum. Und das unterschätzen die meisten. Es geht immer um diesen Zeitraum von ein paar Jahren bis zu 10 Jahre, wo du halt wirklich das Verhalten gesamtgesellschaftlich total verändern kannst. Du musst immer nur die Aussage so oft wiederholen, bis die Menschen anfangen, es für wahr zu halten. Weil unser Gehirn hat doch überhaupt kein Interesse daran, was wahr ist oder nicht. Hauptsache, die Sache wird oft genug wiederholt und dann findest du sie wichtig. Und das, was wichtig ist, hat Priorität und das ist wahr.
Beispiel, ich kann euch jetzt ein Wort in den Kopf machen. Mal schauen, ob es bei allen funktioniert, egal aus welcher Generation ihr seid. Vervollständigt den Satz, Geiz ist...
Soll ich jetzt was sagen?
Ich wollte die Pause einfach lassen. Ja, aber im Ernst, mich würde interessieren, Feedback. Gibt es welche unter euch, die jetzt nicht geil gedacht haben? Ist diese Kampagne schon so lange her, dass die Jüngsten unter euch die gar nicht kennen? Oder ist es so tief in unserem kollektiven Gedächtnis verankert, dass jetzt alle gerade geil gedacht haben, auch wenn sie es gar nicht wollen? Auch wenn, also es ist wirklich ein klassisches Beispiel für einen Satz, der objektiv falsch ist. An Geiz ist überhaupt gar nichts geil, nichts.
Ja.
Und trotzdem haben wir das als einen abrufbaren Satz in uns. Außer es widerspricht jemand. Aber deswegen meinte ich gerade Penetration. Das ist wirklich ein Wort. Man denkt ja da erstmal irgendwas in der Nähe von diesem Geil bei Penetration. Aber es ist wirklich der Wert, der gemessen wird in der Werbung. Wie war die Penetration von der Kampagne? Wer wurde damit erreicht? Wie oft? Das wird alles unter diesem Wort Penetration zusammengefasst. Durchdringung. Also wie sehr dringt unsere Message, unser Claim, die paar Worte, auf die wir alles, was wir zu sagen haben, runterkochen, wie sehr dringt das durch? Und dann ist es halt auch zu Recht verwandt mit penetrant.
Ich finde, durch Social Media hat sich das aber total verändert. Also ich glaube, die Kampagne Geiz ist geil würde heute gar nicht mehr so funktionieren, wie sie vor ein paar Jahren funktioniert hat.
Glaube ich auch.
Sofort würden Menschen das auseinandernehmen, sagen, warum das nicht so richtig gut funktioniert. Wir hätten mehrere Erklärungen von verschiedenen Bubbles.
Aber die befeuern doch die Penetration.
Kommt drauf an.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir in einer Zeit sind, in der genau das Teil der Kalkulation ist. Du machst was Provokatives, viele greifen es kritisch auf und verhelfen dir dadurch zu noch mehr Reichweite.
Ja, das stimmt. Ich habe auch, hast du von irgendeiner Partei jetzt vom letzten Wahlkampf noch irgendeinen Wahlspruch im Kopf?
Ja, Geiz ist geil, war FDP, oder? Nein, tatsächlich habe ich sie alle vergessen, bis auf einen. Und zwar Respekt für dich war es, glaube ich. Auf jeden Fall war Respekt im Zentrum. Und den habe ich aber auch nur deshalb im Kopf, weil ich fast täglich daran erinnert werde, weil er mir fehlt von Scholz.
Ich habe nur die AfD im Kopf mit Deutschland, aber normal.
Stimmt, ja.
Das ist der einzige, den ich mir gemerkt habe.
Und der ist ein Beispiel für das, was ich gerade meinte. Es ist ein kalkuliert provokativer Satz. Ja. Man nennt das, habe ich gelernt damals, Woke-vertising. Also, dass du Advertising mit der Kalkulation machst, dass diejenigen, die du abfällig als woke bezeichnest, also wenn du jetzt eine Populistin bist, ne, dass die sich darauf stürzen werden und dass dieses sich darauf stürzen, deiner absichtlichen Provokation zusätzliche Reichweite verschafft. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal von diesen gesamtgesellschaftlichen Beobachtungen aus unserem Soziologie-Workshop hier in die persönlichen Erfahrungen und dann auch Sprachnachrichten von euch, die alle dieser Natur waren, was ihr für Sätze mitgegeben bekommen habt und wie ihr dagegen kämpft. Hast du ist dir irgendwas aufgefallen an dir, dass du so ein Mantra in dir trägst, das du eigentlich gar nicht gerne hättest?
Geht nicht. Das sagt meine Mutter immer.
Ich weiß, ich erkenne es direkt. Das ist auch so gut, du hast ein Mantra aus 2 Silben. Die meisten haben irgendwas Längeres. Das ist einfach nur, geht nicht.
Meine Mutter ist so lustig. Ich muss immer auf dem gleichen Stuhl sitzen, weil wenn ich woanders sitzen würde, dann könnten wir nicht zum Mittag essen.
Geht nicht.
Ja. Und ich habe das ganz lange geglaubt, dass Dinge nicht gehen, dass ich das immer so machen muss. Und dann fing das halt irgendwann mal an, dass ich sehr hart dagegen vorgegangen bin, weil ich mir gedacht habe, ey, ich habe gar keinen Bock auf das Leben, wenn immer alles nicht geht.
Ja.
Und wie wäre es denn, wenn es plötzlich dann doch mal geht?
Ja.
Und man die Sachen ganz anders macht. Und dann fing es irgendwann mal bei mir an, so schon mit Anfang 20, dass ich immer Sachen gemacht habe, um auszuprobieren, was wäre, wenn das doch geht.
Mhm.
Und ich habe immer irgendein heimliches Projekt, von dem ich niemandem erzähle, bis zu einem gewissen Punkt.
Mhm.
Und dann gucke ich immer, was ist, wenn es doch funktioniert?
Ja, eine Variante davon ist auch, das kann ich nicht. Ich erinnere mich noch, dass meine Mutter mal davon erzählt hat, als sie am Gymnasium Englisch unterrichtet hat, dass das so ein wiederkehrendes Thema war, in allen Klassen auch, dass Schülerinnen und Schüler geantwortet haben, das kann ich nicht. Sie hat verschiedene Maßnahmen ausprobiert, wie sie das wegkriegt. Also einladend und konstruktiv, aber ich glaube, es gab sogar mal irgendwie eine Regelung, mit der alle einverstanden waren, dass man, weiß ich nicht, 10, damals waren es noch Pfennig, das waren noch D-Mark-Zeiten, glaube ich, dass man 10 Pfennig zahlt, wenn man den Satz sagt, das kann ich nicht.
Und hat es funktioniert?
Ja, also auf jeden Fall hat denen das gefallen, dass sie nicht nur auf der fachlichen Ebene die ganze Zeit von ihr angesprochen wurden, dass sie Stoff beigebracht bekommen, sondern dass es auch um Persönlichkeitsentwicklung geht. Dass du dir im Weg stehst und zwar nicht nur im Fach Englisch, sondern grundsätzlich, wenn du dieses Mantra, das kann ich nicht, immer wiederholst.
Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert, wenn man das immer wieder sagt.
Ja, das wären dann halt diese klassischen, die positiven Affirmationen, ne? Die man sich dann auch aufschreiben und überall hinkleben kann. Ich kann Englisch, ich bin wertvoll, ich bin es wert, geliebt zu werden und so. Ich will diesem Ansatz nicht die Wirkung absprechen.
Nee, ich auch nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen.
Ja.
Bei mir funktioniert das nicht.
Und das ist übrigens auch schon ein Mantra. Das funktioniert bei mir nicht. Ich höre das nicht zum ersten Mal von dir.
Du sagst das auch manchmal.
Stimmt.
Ich habe für mich festgestellt, ich muss die Sachen irgendwie anfassen können, sehen können, visualisieren können und dann fängt bei mir eine Veränderung an. Ganz simples Beispiel. Als ich nach Berlin gezogen bin, war mir das voll wichtig, dass ich eine schöne Wohnung habe.
Mhm.
Und ich sage das immer wieder, das hat nichts damit zu tun, dass du dir teure Möbel holst. Ich habe mir aus Weinkisten und Paletten und so weiter, habe ich mir Möbel gebaut. Und es sah total schön aus. Du kannst es dir gemütlich und schön machen.
Ja.
Aber ich habe dann plötzlich gesehen, was ich tue und wie sich mein Leben anfühlt. Ich habe meiner inneren Welt äußerlich ein Gefühl gegeben.
Ja.
Und jeder, der in meine Wohnung reinkam, hat das ein bisschen gefühlt, wie ich mich innen drin fühle.
Ja.
Und das fand ich schön. Und ich konnte mit diesem Gefühl weitere Aufgaben meistern und Herausforderungen angehen. Und manchmal waren es ganz simple Dinge. Das klingt total verrückt, aber ich hatte so einen Stuhl in meiner Wohnung.
Mhm.
Und den habe ich immer angeguckt, wenn ich schlechte Zeiten hatte.
Wir sprechen von der Sitzgelegenheit, ja.
Ja.
Hey, wer weiß, du hast ja so ein Buch geschrieben.
Ja, genau. Aber das war so ein Stuhl, den habe ich mir damals gekauft.
Mhm.
Ich habe den auch gar nicht mehr. Also das ist nicht symbolisch wichtig noch für mich, aber ach, scheiße, was?
Ist doch scheiße?
Nein.
Nein, ich glaube, was du insgesamt gerade sagen willst, verstehe ich schon. Für dich reicht es nicht, gegen Glaubenssätze vorzugehen, indem du andere Glaubenssätze einfach nur dagegen hältst, sondern du musst in die Kreativität gehen. Du musst irgendetwas Schöpferisches haben. Und wenn es nur ein Objekt ist, das da steht. Ja, echte
Begegnung.
Menschen.
Begegnung, zum Beispiel in Berlin. Wie oft gehst du hier irgendwo hin? Und dann hast du Menschen um dich herum, die erstmal ganz sanft mit dir reden und dann machen sie die Hand auf deine Schulter und wollen, dass du dich erstmal öffnest.
Je spezifischer du gerade beschreibst, desto absurder wird, dass du angefangen hast mit, wie oft gehst du irgendwo hin? Und jetzt wird es immer spezifischer, bis ich am Ende nur noch sagen kann, einmal. Das ist einmal passiert.
Ah.
Ich will dich doch gar nicht sabotieren. Erzähl mir, was du meinst. Begegnungen, die deine Mantras verändern können.
Matthias, ich habe schon so viele komische Sachen in Berlin erlebt, wo du irgendwo hingehst und du sollst dich öffnen. Und ich denke mir, vergiss es, ich werde mich vor dir nicht öffnen, weil ich ganz genau sehe, dass du das noch nicht mehr verstehst. Und das ist richtig fies von mir, dass ich dann einer anderen Person unterstelle, dass sie es nicht versteht. Aber es hat was damit zu tun, dass es schon ultra manipulativ von Anfang an ist.
Ja.
Auch wenn die Person sehr gute Absichten eigentlich hatte.
Ja.
Aber ich spüre es einfach nicht. Und jetzt zu dir.
Mhm.
Hast du nicht auch solche Sätze?
Sag mal, bist du besoffen? Das ist ja wirklich, wenn ihr dazu das Bild auch noch hättet, wie Iris mich das fragt. Das ist wirklich Captain Jack Sparrow. Und jetzt zu dir, mein Freund. Aber immerhin haben sie von mir gehört.
Ich sag dir, ich bin irgendwie...
Das ist der Aderlass.
Ja, ja.
Das ist die Ausrede.
Deswegen, es wird eine sehr ehrliche Folge.
Ja.
Guck mal, was hast du für einen Glaubenssatz? Also einen negativen halt.
Okay, ich erzähle dir einfach das Erste, was mir einfällt, wenn du mich das fragst. Okay. Ich glaube, ich habe ein negatives Mantra irgendwie geerbt. Also es hat mich auf jeden Fall, ja, von meiner Mutter. Es hat mich über lange Jahre beschäftigt, weil du ja in einer Schauspielausbildung auch singen musst. Auf der Bühne dann hinterher auch, da ging's immer. Wenn ich performen musste, dann konnte ich auch singen. Aber im Studium, wenn du noch ausprobierst und so testweise ein Lied übst und die anderen im Jahrgang schauen alle zu, ich habe immer diesen Satz in mir gehabt, ja, aber Matthias, du kannst doch gar nicht singen. Und ich glaube, dass ich den ohne das dazugehörige Erlebnis von meiner Mutter geerbt habe. Die hat als Kind, das hat sie uns dann oft erzählt, lustig, mit Leichtigkeit hat sie es erzählt, aber es muss ein schlimmes Erlebnis gewesen sein, dass die Klasse gemeinsam gesungen hat und eine Lehrerin gesagt hat, hört kurz auf, Ulla, du singst jetzt mal nicht mit. Und dann haben alle wieder gesungen und sie hat für sich daraus mitgenommen, aha, ich kann also nicht singen. Sie hat uns als Kinder Lieder vorgesungen. Das war schön, das stimmte alles, passte alles. Ne? Die kann singen, aber sie hat eben dieses Erlebnis. Und ich habe schon das Gefühl, doch, das habe ich, man übernimmt doch sowas.
Matthias, dagegen tun wir etwas.
Jetzt zwing mich bloß nicht hier was zu singen.
Nein, du sollst nicht hier singen.
Ja, weil ich es nicht kann, ne?
Nein, aber wie wäre es mit Deutschland sucht den Superstar?
Ja, komm.
Oder dass man das mal irgendwie
hör doch bitte auf.
Wir brauchen noch eine Heldenreise. Wir brauchen noch eine Geschichte, wo du dagegen ankämpfst.
Ich möchte das Thema heute ein bisschen ernster nehmen.
Okay. So, was machen wir jetzt?
Dann spielen wir halt Sprachnachrichten von anderen ein, die wesentlich schlimmere und ernstere Mantras in sich tragen, als dass sie nicht singen können.
Hey, stopp. Bevor wir zu den anderen gehen, hast du schon mal das für dich visualisiert? Hast du dich schon mal als Sänger vorgestellt? Hast du schon mal so ein inneres Bild von dir gehabt? Weil das, habe ich gelesen, das soll helfen, dass du dir nicht immer wieder die gleichen Sätze sagst, sondern dass du dir wirklich dieses Bild von dir selber innerlich vorstellst. Weil dem Gehirn ist anscheinend egal, ob das jetzt real ist oder nicht.
Ja.
Solange du dir das vorstellen kannst, macht das auch wirklich was mit deinen Gedanken. Und ich muss sagen, aus meinen Erfahrungen, mir hilft das, wenn ich mir bestimmte Dinge wirklich ganz genau bis ins Detail vorstelle. Hast du das jemals gemacht?
Ja, du beschreibst exakt meinen Zugang zum Schauspiel. Beim Lesen des Textes bin ich immer schon mit dieser Visualisierung beschäftigt und kann ihn mir deswegen irgendwie mühelos merken, weil ich beim Lesen schon Sinn und Kontext und Visualisierung von Performance habe, ja, von Situation. Mit dem Singen habe ich das nicht gemacht und ich merke, hier ist tatsächlich was. Also ich habe schon, glaube ich, intuitiv direkt eine richtige Antwort gegeben bei deiner Frage danach, was ich noch für ein Mantra in mir trage. Es ist immer noch da. Weil weißt du, was sich formt in mir, wenn du mir das alles anbietest? Es formt sich der nächste Satz, die nächste Antwort darauf. Brauche ich nicht, will ich nicht, muss nicht sein. Ich bin kein Sänger. Warum sollte ich ein Sänger sein? In welchem Kontext brauche ich das denn?
Ja, aber vielleicht ist es einfach so.
Ja, vielleicht ist es auch so. Es zieht mich nicht dahin. Ich habe keine Sehnsucht danach, auf einer Bühne zu stehen und toll zu singen und damit zu berühren. Aber vielleicht wird irgendwann mal irgendeine Situation das von mir erfordern. Und das wiederum hatte ich schon. Es gab Theaterstücke, in denen ich auch singen musste, auch solo. Und das war das, was ich vorhin meinte. Ging, kein Problem.
Aber dann verstehe ich nicht, wenn du doch mal ein gutes Gefühl bei einer Sache hattest und die sich dann wiederholt, dann ändert sich doch dann was von der Einstellung.
Ja, ich glaube einfach wirklich, das ist ganz zentral bei unserem Thema heute. Jetzt kommen wir zu Sprachnachrichten, weil diese Dinge, selbst wenn du sie bekämpfst, selbst wenn du Erfolgserlebnisse hast, es ist unglaublich schwer, sie restlos aus dir rauszuputzen. Negative Mantras bleiben einfach.
Puh, eure neue Folge ist gerade irgendwie genau mein Thema. Ich glaube, bei mir ist es so, teils aus der Gesellschaft, teils aber auch von den Eltern, so dieser Glaubenssatz oder dieses Mantra, ich muss funktionieren, ich muss klarkommen. Und ja, damit sehe ich mich gerade sehr konfrontiert. Das ist aktuell auch mein Scheißproblem. Das ist nicht das erste Mal, dass ich damit konfrontiert werde. Und im Moment tue ich mich einfach wieder sehr schwer damit, weil wenn es um andere bei uns in der Arbeit geht, also ich leite da ein kleines Team, ein Servicecenter, ist es immer kein Problem. Und ich sage denen immer, nein, die Gesundheit geht vor und so, dass sie sich auf jeden Fall ohne schlechtes Gewissen krank melden sollen, wenn es ihnen nicht gut geht und auch wenn es jetzt mal mental sein sollte, was ja auch immer mal sein kann. und auch bei uns den einen oder anderen betrifft. Und ich rede da wirklich immer allen gut zu, dass sie sich bloß nicht verrückt machen sollen, weil ich auch selber in anderen Jobs schon gearbeitet habe, wo das eben nicht der Fall war und wo man sogar seinen Job fürchten musste, wenn man sich krank gemeldet hat. Also ich glaube, es kommt bei mir aus vielen verschiedenen Richtungen, aber das ist so krass verankert, weil mir ging es jetzt oder geht es selber seit ein paar Tagen nicht gut. Und es fällt mir so unfassbar schwer, das anzunehmen oder dann auch dieses Verständnis auf mich selber anzuwenden, weil ich so heftig in mir verankert habe, ich muss ja funktionieren, ich muss ja klarkommen. Und ich weiß, es ist total Banane, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem ist es so präsent und es ist wahnsinnig anstrengend, mit diesen Glaubenssätzen durch gewisse Dinge, die man irgendwie gesagt bekommt, aus manchmal verschiedenen Richtungen oder auch vorgelebt bekommt, weil wenn es gerade so aus dem Elternhaus kommt, das glaube ich, wurde da eher vorgelebt, als dass es mir andauernd gesagt wurde. Aber trotzdem ist es so krass verankert.
Und ich würde sagen, nicht trotzdem, sondern deswegen. Es ist viel krasser, wenn etwas vorgelebt wird, als wenn es dir gesagt wird. Meine Mutter hat mir nie gesagt, sie denkt das auch nicht, dass ich nicht singen kann. Ganz im Gegenteil. Eigentlich hat sie mich bekräftigt und ganz aktiv dagegen gearbeitet, dass sie das weitergibt. Aber sie hat es vorgelebt. Unfreiwillig. Ja. Einfach, weil es bei ihr auch noch nicht aufgelöst war.
Meine Mutter hat es auch vorgelebt mit dem immer funktionieren müssen. Mhm. Aber sie hat es auch immer zu mir gesagt.
Ja, das ist ein kriegst es doppelt. Ja.
Ja. Und ich habe das auch. Also deswegen, ich verstehe ihre Sprachnachricht extrem gut. Mhm. Man kommt da nicht so einfach raus,
ja,
aus diesem Funktionieren-Modus.
Selbst wenn du weißt, dass du es willst.
Ich kann es mir noch nicht mal vorstellen, wie es ist, wenn ich nicht funktioniere.
Ist auch ein Mantra, wenn du das so sagst. Aber du formulierst mit dem Vorstellen schon den Schlüssel, den du vorhin auch gesagt hast. Das ist deine Befreiung. Du brauchst nicht Positiv-Affirmationen, sondern du brauchst wirklich die Visualisierung, die und Vorstellungskraft.
Genau darauf will ich hinaus. Es gibt so viele Dinge, die konnte ich ändern, mhm, weil ich sie mir vorstellen konnte, weil ich meine Welt aufbauen konnte, weil ich genau wusste, wie fühlt sich's an, welchen Soundtrack habe ich dafür.
Ah,
weißt du? Mhm. Also so alles. Es ist in irgendeiner Form, du kannst es fühlen,
ja,
sehen.
Und beim Nicht-Funktionieren hast du keinen Soundtrack.
Absolut nicht, ich habe gar nichts. Ich suche mir immer irgendwas anderes, wo ich dann funktioniere. Wenn ich bei der einen Sache nicht funktioniere, funktioniere ich ganz bestimmt ganz woanders.
Okay, das ist absurd.
Ja, aber das ist genau das, du kommst nicht richtig raus, weil ich weiß nicht, ich merke richtig, das ist eine andere Sprache. Guck mal, als ich dich und deine ganzen Schauspielfreunde kennengelernt habe, da war jetzt nicht das Hauptthema, dass man funktioniert. Da war eher das Hauptthema, sich selber zu entwickeln, sich zu entdecken und irgendwie herauszufinden, wer man ist, ich wer man spielen kann.
So eine richtige Hippie-Truppe vor, mit der ich da abgehangen habe.
So hat sich's angefühlt.
Alle lange Haare und Gewänder und Blumen. Ja.
So ungefähr hat sich das angefühlt.
Es ist schön, mich und meine Kontakte durch deine Augen mal zu sehen.
Ja, ja, und auch du sagst, ich kann nicht singen. Und dann,
ich habe keine richtigen Probleme, ne, willst du sagen?
Nein, du hast schon Probleme, aber
das war jetzt auch kein Kompliment. Ja. Mhm.
Nein, aber es ist halt was anderes als dieses Funktionieren. Und dieses, das kann ich total nachfühlen. So, was macht man jetzt? Also ich kann dir nicht helfen. Ich kann nur sagen, versuch woanders zu funktionieren, wo es sich besser anfühlt.
Ich kann versuchen zu helfen. Ich glaube wirklich, dass wir in diesem gesamten Thema jetzt in Ermangelung eines besseren Bildes ein zweischneidiges Schwert haben. Also, dass du positive wie negative Mantras haben kannst und dass sie von anderen Menschen kommen, genauso wie sie von anderen Menschen aufgelöst werden können, weil sie dich spiegeln, weil sie dir helfen beim Beobachten, beim richtigen Hebel finden.
Ja.
Wenn du sagst, dir fehlt eine Vorstellungskraft, ein Bild, ein Soundtrack für das Nicht-Funktionieren, dann kann ich dir eine Sache anbieten zumindest. Ich glaube, ich wüsste was du tust, wenn du wirklich nicht funktionierst. Du tankst auf, du holst dir eine Energie, weil du funktionierst ja nicht, so beschreibt sie es ja auch. Es ist gesundheitlich, es ist Belastbarkeit, ob mental oder physisch. Du kannst gerade nicht. Das ist ein schlechtes Gefühl.
Ja.
Und wenn du so ein schlechtes Gefühl hast, so ein Hinfallen, dann musst du ja irgendwoher Energie holen, um wieder aufstehen zu können. Das ist das, was passiert, wenn du nicht funktionierst.
Okay, und wo hole ich die mir?
Ich höre dich immer sagen, aus der besonderen Begegnung. Du brauchst Begegnungen mit Menschen, die eine Welt haben, die neugierig sind, die offen sind, die von sich erzählen, die dir was geben. Ey, ganz ehrlich, bei mir doch auch.
Ja, das und jetzt wohnen wir in Berlin, Matthias. Ja. Finde den Fehler.
Ja, das ist eins deiner größten Probleme in letzter Zeit, tatsächlich.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also das stimmt schon. Ich hole aus Begegnungen, da tanke ich auf.
Ja.
Das ist ja auch nicht etwas, wo ich funktioniere. Ich hab auch meine kreative Welt, in der ich nicht funktioniere. Obwohl, ja, kommt drauf an, das ist auch mein Job, aber es gibt auch viele Bereiche, da funktioniere ich nicht. Und ich hole mir Kraft. Ich glaube, man muss sich eine eigene Welt aufbauen. Das ist immer das, was ich auch bei anderen Menschen sehe, wenn sie, mir schreiben ja auch mal ganz viele und sagen immer, sie finden keinen Partner, weil sie unsere Videos sehen.
Und dann, das ist ein absurder Satz. Sie finden keinen Partner, weil sie unsere Videos sehen.
Nein, also die schreiben mir, weil sie unsere Videos sehen.
Ja, ja, okay.
So, die sagen dann, woran liegt's? Und dann frage ich sie manchmal, ob sie so eine eigene Welt mitbringen. Also ob sie wissen...
Dir würde ich zutrauen, dass du als erstes fragst, ob sie duschen.
Das ist auch noch ein Tipp. Aber nein, ich glaube, da liegt ganz oft der Schlüssel. Mhm. Du musst doch auch irgendwas bieten können, irgendwas haben können.
Ja.
Und wenn du funktionierst, und das kenne ich von mir, ich sag ja nicht all die Dinge, weil ich immer alles gut kann, so, sondern weil ich das ganz genau weiß, wie es sich anfühlt.
Ja, ja, es ist eine Gruppentherapie und wir sind hier nicht die Anführer.
Das ist eine Gruppentherapie heute. Ich weiß einfach, wie es ist, wenn du nur noch funktionierst, weil du zeigen willst, wie gut du das alles machst, damit dir irgendjemand sagt, das hast du super gemacht.
Ja.
Und dass das dein einziger Wert ist. Und das ist richtig schlimm, wenn du zum Beispiel gesundheitlich nicht mehr kannst und plötzlich merkst, wie alle wegbrechen, dann bist du dir plötzlich selber auch nichts mehr wert. Also musst du dir deinen Wert woanders auch herholen.
Ja, das Schöne ist, dass man das als erwachsener Mensch ja dann auch sich als Projekt wirklich vornehmen kann und sich auf die Suche machen kann. Dazu habe ich auch gleich so ein paar Tools, was man überhaupt tun kann, um überhaupt zu entdecken, wo die eigenen negativen Glaubenssätze liegen. Weil die sind ja auch nicht immer unbedingt bewusst. Das ist ja nicht zwingend bei allen Menschen im Alltag präsent, dass sie genau wissen, ah ja, da liegt meine negative Begrenzung, weil ich das halt glaube, muss ich halt was tun.
Man weiß das oft ja gar nicht.
Genau. Aber es ist der Vorteil des Erwachsenseins, dass du überhaupt damit bewusst umgehen kannst. Schwierig ist es, wenn du es als Kind bekommst und noch gar nicht die Tools in der Hand dazu hast, dich dagegen zu wehren, irgendwas dagegen zu unternehmen. Wir haben eine Sprachnachricht dazu.
Die kleine Schwester von meinem Freund, die ist 9 und die bekommt in der Schule gesagt, dass sie dick ist. Das hat sie jetzt über einen längeren Zeitraum so oft gehört, dass sie sich das selber sagt. Und du kriegst das nicht mehr aus ihr raus, weil sie meinte, doch, weil die sagen das und jetzt sage ich mir das selbst. Mantras können ja eigentlich für was sehr Positives sein, aber das ist so, glaube ich, eins der schlimmsten Sachen, die passieren kann, so mobbingmäßig.
Das kennt man so gut, oder? Das ist eine bestimmte Form von Trotz. Dann ist das jetzt halt so, dann stimmt das jetzt halt, wenn man negative Sachen hört.
Vor allem in dem jungen Alter.
Ja.
Ich finde am spannendsten eigentlich an der Nachricht, dass sie sagt, sie glaubt das jetzt und da kann man nicht mehr so viel sagen, so viel machen.
Das kriegt man nicht mehr aus ihr raus.
Ja. Was können wir jetzt tun, dass wir das wieder aus ihr rauskriegen?
Ja, genau, weil erstmal ist dieser Satz, das kriegt man nicht mehr aus ihr raus, auch eine Bekräftigung, ein Mantra. Genau. Ich würde vom Gegenteil ausgehen, das muss man ja ihr nicht sagen, der Neunjährigen. Das kriegt man wieder aus dir raus, keine Sorge, das kriegen wir schon aus dir raus. Weil das ja wiederum den Trotz bekräftigen und nähren kann. Aber für sich selbst, als Beobachter, immer davon auszugehen, natürlich kriegt man das wieder raus. Man kriegt alles wieder raus, weil wir nicht festgeschrieben sind als logisches Ergebnis unserer Vergangenheit und unserer Erlebnisse. Und egal, wie schwierig das ist, weil es wirklich oft wiederholt wurde, weil es wie in uns eingebrannt wurde, aber du kriegst Dinge wieder raus.
Aber die Frage ist, wie können die anderen dir dabei helfen, dass du es wieder rauskriegst? Ich würde total gern anderen Leuten öfter helfen, aber ich merke, ich krieg das dann gar nicht hin.
Ach,
Matthias. Ja, ist wieder ein Mantra.
Habe ich das eigentlich nur wegen der Folge heute, dass wir die aufnehmen? Ich höre die ganze Zeit wie mit so einem Detektor.
Nein, ich habe das auch die ganze Zeit gemerkt, wenn ich anderen zuhöre, wenn ich mir selber zuhöre. In letzter Zeit hatte ich das so stark, dass ich deswegen auch die Folge machen wollte. Ich hatte Lust darauf.
Ja.
Und auch, ich wollte auch wissen, wie geht's eigentlich den anderen?
Ja, also wir versuchen jetzt mal Tools zu finden, ne? Wie man rauskommt, wie das eben doch geht.
Und du bist der festen Überzeugung, man kommt ja definitiv wieder raus.
Ja, auf jeden Fall. Weil wenn es dir von anderen quasi eingeimpft wird, dann kannst du dir auch von anderen wirklich abholen. Es ist so schwierig, wenn du immer nur die Verantwortung komplett bei dir alleine siehst. Ich muss mich da jetzt rauskämpfen. Ich hab's aber schwer, weil selbst wenn ich Erfolgserlebnisse habe, alles, was ich gerade meinte, ne, das sind ja dann auch wieder Systeme, die dann dir helfen, doch dran festzuhalten an irgendetwas. Aber du kannst dir andere Menschen, denen du vertraust, herholen und sagen, hilf mir dabei, das loszuwerden, spiegel mich. Sag mir, wann immer du das erkennst, dass ich mich da drin gerade schon wieder gefangen halte, in einem negativen, mich begrenzenden Mantra. Wiederhol mich, wenn ich sage, ich kann das nicht. Wiederhol mich, wenn ich sage, ich bin fett.
Aber dafür brauchst du ein wirklich gutes Umfeld.
Ja.
Du brauchst wirklich Leute, die das verstehen.
Ja.
Und das ist manchmal echt schwer, weil du wirklich mit Leuten zu tun hast, die meinen, es besser zu wissen, über dich drüber zu gehen.
Ja.
Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man sich ganz genau überlegt, wen lässt man so jeden Tag an sich ran? Also,
Nein, ich meine, ja, mir fallen auch eine Handvoll Berufe ein, bei denen man sich das gut überlegen sollte.
Nein, ich meine halt so in der Begegnung ganz normal reden.
Ja, das stimmt ja. Du hast vollkommen recht. Ich weiß auch genau, was du damit sagen willst. Aber irgendwo musst du ja anfangen. Wenn wir schon so viel Vorschuss geben, dass es nicht aus eigener Kraft immer machbar ist, weil man damit ja schon zu viel abladen würde an Verantwortung bei jedem Einzelnen. Bei jedem Menschen, der leidet, der ein Problem hat, der sagt, ich stecke da in was fest, es wiederholt sich, wie komme ich raus? Mhm. Und dann biete ich an, okay, bei anderen Menschen, hol dir andere Menschen zu Hilfe. Und du sagst, ja, aber andere Menschen sind oft schwierig. Das ist nicht falsch, aber es ist, finde ich, jetzt wirklich die kleinste greifbare Chance, die noch da ist. Augen offen halten. Es ist leichter, sich andere Menschen anzuschauen und zu beurteilen, als bei sich selber alles zu sehen. Wir haben so viele blinde Flecken bei uns selbst. Man merkt es in dieser Folge bei mir. Mir fällt auf diese Frage ein, dass ich nicht singen kann. Mehr, was ich jetzt bereit wäre, hier zu verhandeln und therapieren zu lassen, fällt mir gerade gar nicht spontan ein. Ich habe offensichtlich blinde Flecken bei mir.
Ja, ja, definitiv.
Aber dann hole ich mir halt dich. Sag mir, was habe ich für blinde Flecken? Fällt dir was bei mir ein, wo ich noch mehr an negativen Mantras leide, als an ich kann nicht singen?
Du bist immer für alle anderen da. Aber wenn man auch mal sieht, dass man für dich da sein muss, dann merke ich, da passiert dann was, wo du nicht mehr ganz so offen bist, wie ich dich eigentlich kenne. Dann bist du plötzlich nicht mehr der Hippie-Schauspieler, sondern da funktionierst du ziemlich gut.
Du hast recht. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass das ist, woran ich gerade die ganze Zeit bin, dass ich sage, hol dir andere. Ich spreche mit mir selber.
Ja, wahrscheinlich. Aber das Gute ist ja, du wirst ja jetzt ein paar Tools haben, wie wir...
die ich vorhin angekündigt habe.
Ja, um dir selbst und uns allen zu helfen.
Ja, ich habe von einem Projekt gehört, in dem Leute rausgefiltert haben aus Sätzen, die online stehen. Das war vor Jahren auf Twitter. Die haben da rausgefiltert, wie Sätze beendet werden. Die beginnen mit, das Leben ist... oder die Welt ist, Punkt, Punkt, Punkt. Weil da sehr ablesbar war, was nicht nur Einzelne, sondern wir kollektiv als Gesellschaft für Annahmen über die Welt, über das Leben haben, über das Universum haben.
Okay, ich würde sagen, die Welt ist intensiv.
Das finde ich ein schönes Bild. Das ist ja nichts, was dich irgendwo einschränkt, ne?
Nee, so begreife ich's. Ja. Was würdest du sagen?
Ich habe sofort, ich gehe von meinen Assoziationen aus, nicht von dem, was ich selber glaube, aber was ich wie Geiz ist geil sofort parat habe, was mein Gehirn mir anbietet. Die Welt ist hart, die Welt ist ungerecht, das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist eins der schwersten. Das sind alles solche Sätze, die ich sofort parat habe. Du auch?
Ich fand die immer scheiße.
Ich finde die auch scheiße.
Nee, aber es war wirklich, ich finde die so scheiße,
ja,
dass wenn jemand das als einen ernsten Satz jetzt hätte für mich... Dann würde ich aber ganz hart daran arbeiten, dass da was Kreativeres kommt. Da bin ich so ganz die Werberin aus der Kreativagentur.
Genau. Da hast du ja auch völlig recht mit. Und ich empfinde die ja auch als was total Negatives und lehne sie für mich ab. Dasselbe gilt fürs Altern. Das habe ich früh, als bei mir noch gar keine Alterserscheinungen war, also mit 16 oder so, da war ich voll auf diesem Trip, ey, so oft wird mir gesagt, wart mal ab, bis du in mein Alter kommst. Dass ich mich ganz massiv innerlich dagegen gewehrt habe und mir gedacht habe, hey, nee, hör auf, mir so einen Scheiß zu sagen. Streiche ich direkt aus meinem Gedächtnis. Ist mir optimal gelungen, wie man gerade merkt. Aber ich will nicht eingeimpft bekommen, dass das nun mal so ist und dass es schlechter wird.
Ja.
Jetzt haben die irgendwann, als die bei diesem Projekt gefunden haben, okay, das sind so die typischen Vervollständigungen, haben sie gemerkt, okay, wir stoßen an Grenzen. Das ist jetzt nur eine Handvoll. Danach wird's dünn. Und dann haben sie es kategorisiert. Drei Kategorien in Weltanschauungen. Und die kann man sich erstmal selber fragen, wo man da steht. Das erste ist genau das, was du meinst, wenn du sagst, die Welt ist intensiv. Und zwar, wo stehst du auf einer Skala zwischen einerseits Schönheit / Verheißung und auf der anderen Seite Hässlichkeit / Langeweile? Was sind deine Annahmen, deine Glaubenssätze über das Leben, über die Welt? Wenn du sagst intensiv, dann ist es bei dir eher im Bereich Schönheit, Verheißung, ne?
Ich würde schon sagen, ja.
Da geht was, da ist Potenzial.
Bei mir geht ständig was.
Ja.
Ja. Bei dir?
Ja, auch. Ich bin voll da in dem Bereich.
Ne?
Ist pures Potenzial überall. Mhm. Ja. Dann kann man überprüfen, wo steht man auf einer Skala zwischen Sicherheit und Gefahr. Und die hängen ja so ein bisschen zusammen. Also wenn man großes Potenzial sieht, Schönheit und Verheißung, kann man dazu tendieren, auch gleichzeitig zu sagen, die Welt ist gefährlich. Das Leben ist Risiko. Während jemand, der denkt, das Leben ist sehr langweilig, dann auch denkt, ja, es ist aber auch sehr sicher. Mir passiert ja eh nichts. Auch nichts Schönes, gar nichts.
Stimmt.
Bist du mehr im Bereich, das Leben ist gefährlich?
Ja, schon.
Ne?
Mehr da. Mhm.
So, und das Dritte, wo man überprüfen kann, wo stehe ich, was sind meine Glaubenssätze, ist, die Regeln der Welt sind lebendig, interaktiv, beweglich oder andererseits mechanisch, starr. Es ist nun mal so. Das ist schwer zu verändern. Die Dinge sind, wie sie sind.
Ich glaube, es ist sehr lebendig und interaktiv und verhandelbar.
Und in diese drei Kategorien haben die es schon mal einteilen können. Was sind unsere kollektiven Glaubenssätze? In welche Kategorien fallen die? Dass man sich da mal so ein bisschen finden kann. Ich finde das schon mal nützlich.
Das ist super nützlich. So ich würde so eine Dating-App damit machen.
Ja, da kannst du so einen Schieberegler.
Absolut. Und dann weißt du schon, alle, die so ein bisschen langweilig und sagen, dass die Welt ist mechanisch und so, ne, und langweilig, die sind perfekt, um sich zu daten.
Das wäre jetzt meine Frage. Nicht unbedingt. Ist es nicht vielleicht sinnvoll, Gegenpaare zueinander zu stellen? Dass man voneinander profitiert?
Für Freundschaften. Für Beziehungen finde ich Feuer und Feuer.
Ja?
Ja, na klar.
Sind wir beide Feuer und Feuer?
Also, ja, schon. In unterschiedlichen Bereichen. Ist halt komplex.
Ja, okay. Ja, ja. Wenn man etwas in Kategorien einteilt, dann wird es natürlich sofort unterkomplex. Und es ist viel komplexer. Stimmt.
Ja.
Also ist die Idee mit dem Schieberegler für Dating-Apps sofort wieder verworfen. Ist nicht komplex genug.
Ja.
Aber Feuer und Feuer finde ich ein gutes Stichwort für dann, wenn du erkannt hast, wo stehst du denn ungefähr? Wo sind denn deine Glaubenssätze über das Leben, über die Welt, über dich? Was kannst du tun? Und ich finde wirklich super eindrucksvoll, wie man Wiederholung mit Wiederholung bekämpfen kann. Ich will euch einen TikTok auch in den Shownotes verlinken. Ich habe dir das geschickt. Hast du es dir schon angeschaut?
Ja, der Typ, der immer einen Korb trifft, ne?
Ja, das ist ein Lehrer, der erzählt Teenagern, wie er an seiner Basketballwurftechnik gearbeitet hat. Und während er erzählt, wirft er einen Korb nach dem anderen und trifft permanent. Und er erzählt, wie er von klein auf geübt hat, ich weiß nicht, was die Zahl war, 500 Würfe jeden Tag zu machen. Und halt, wenn er nicht getroffen hat, nicht nur zu registrieren oder eine Zahl sich zu merken, heute waren es nur 400 von 500 Treffern, sondern wo? Wo habe ich nicht getroffen? Wo habe ich den Ring hinten oder an der Seite getroffen? Gar nicht getroffen. Ging's so, ne? Und dann die Gründe zu erforschen. Warum habe ich dort getroffen? Das ist jetzt ein physisches Beispiel und vielleicht auch wieder viel zu unterkomplex, weil es nur um Basketballwürfe geht. Aber das kannst du auf alles anwenden, wo du dich begrenzt fühlst, wo du ein Mantra hast. Ich kann dies nicht, ich bin so und so. Mit Wiederholung darüber nachdenken und dabei immer genauer werden, immer genauer nach den Gründen fragen.
Das ist ziemlich gut.
Ist auch da nicht garantiert, dass du damit dann definitiv Erfolge erzielst, aber es wäre eine Art therapeutischer Ansatz, wo du halt ja analytisch wirst und guckst, was genau, woran liegt's. Und dafür musst du nicht zwingend immer in deine Vergangenheit und Kindheit gehen. Das hilft dir auch nicht, wenn du die Gründe dafür kennst, warum du irgendwas jetzt in dir trägst. Aber du wirst es immer noch nicht los.
Hm.
Dann eher verhaltenstherapeutisch. Es gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze. Wir haben eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die erfolgreich gegen negative Glaubenssätze, die sie in sich hatte, vorgegangen ist mit Therapie.
Oh mein Gott, ich habe das gerade in den Stories gesehen, Couple of Mantras. Es war in meiner Therapie, und die schon längst abgeschlossen ist, aber ist bis heute ein Riesenthema. Gerade wenn man Dinge sehr oft und sehr lange erzählt bekommt, Ich würde nicht sagen, dass man anfängt, sie zu glauben, aber sie machen was mit einem. Und bei mir wurden diese ganzen Sachen zu Glaubenssätzen, die meine innere Kritikerin immer mir sehr stark vorgeworfen hat. Und das hat ein extremes Ausmaß angenommen, weswegen dann auch die Therapie und alles benötigt wurde und aber auch sehr geholfen hat. Und heute gehe ich mit diesen Gedanken ganz freundlich um und sage dann, wenn so ein Gedanke kommt, der quasi in mich hinein manipuliert wurde, ach Mensch, da bist du wieder, guess what, du hast keinen Einfluss mehr auf mich. Und den Gedanken, so wie er aufgekommen ist, weil alte Muster kommen natürlich, besonders wenn sie tief sitzen, immer wieder auf, gerade in unsicheren Situationen oder in Stresssituationen. Und den Gedanken dann aber auch wieder gehen zu lassen und ja, ganz neutral mit dem umzugehen und aber auch Distanz zu schaffen und sich zu sagen, hey, das ist nicht mein Glaubenssatz, das ist nicht mein Gedanke, das wurde mir mal erzählt, das wurde in mich reingetragen. Aber man kann da auch ausbrechen und daran arbeiten. Und ich will jeden nur ermutigen, der damit Probleme hat. Traut euch, also dieses sapere Aude, verwendet euren eigenen Verstand, macht eine Therapie, holt euch Hilfe. Es lohnt sich so sehr. Ich habe ein Leben, von dem ich nie erwartet hätte, dass es so schön und so leicht sein kann. Das heißt nicht, dass ich keine Probleme habe. Das heißt nicht, dass schlimme Dinge passieren. Aber der Umgang damit ist ein ganz, ganz anderer. Diesen Leidensdruck nicht mehr zu haben, diese Mantras der Manipulation nicht mehr in mir zu tragen, ist eine meiner größten Leistungen, auf die ich unglaublich stolz bin.
Das ist eine richtig starke Nachricht.
Ne?
Ich finde es ganz toll.
Und klar ist es in so einem Kontext immer die Frage nach den leider begrenzten Therapieplätzen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man das einfach machen kann. Aber wenn man die Chance irgendwie hat, es lohnt sich. Bei ihr war gerade so schön hörbar, was ein tolles Ziel dieser Arbeit sein kann. Ne?
Ja.
Dass du eben nicht kämpferisch am Ende bist gegen deine eingeimpften Manipulationen, Mantras, die dich begrenzen, sondern dass du eine Gelassenheit entwickelst.
Das fand ich auch ganz toll. Ich finde nämlich dieser Gelassene, wenn man sehr gelassen ist, dann hat man es irgendwie tatsächlich wieder selber in der Hand.
Ja, ich finde fast sogar, da kann man den Bogen zurück zu unserem Anfang schlagen mit dem Gesellschaftlichen, dass auch hier das Ziel sein muss, aus einer Gelassenheit heraus sich zu positionieren. Und ich wähle die Begriffe gerade ganz bewusst, weil ich damit natürlich nicht sagen will, dass es falsch wäre, gerade gegen Faschismus zu demonstrieren, weil gegen ja nur wieder Futter ist. Das sage ich gerade nicht. Aber der Motor, die Ressourcen, aus denen wir schöpfen, wenn wir uns irgendwo hin positionieren, sollte eine Kraft sein, sollte nicht Angst sein, sollte nicht verkrampft sein.
Es muss etwas sein, was einem Kraft gibt, weil da steht uns eine ganz lange Zeit bevor.
Ja, ja.
Und das muss in ganz vielen Kanälen, muss man ganz viel dafür tun. Es langt nicht nur auf eine Demo zu gehen.
Ja, ja.
Man muss andere Dinge auch noch dafür tun. Und du musst ja irgendwoher Kraft bekommen, um eine Gesellschaft wieder zusammenfinden zu lassen.
Ja. Eine Sache, die eigentlich total zentral ist am Thema Mantras, haben wir überhaupt nicht beleuchtet. Die Herkunft des Wortes, die ganze Meditationskontextebene. Da habe ich auch von einer Hörerin, ich habe nicht gezählt, aber weiß ich nicht, sehr viele Sprachnachrichten dazu bekommen, weil das für sie ein ganz faszinierendes Thema ist. Sie hat mir auch Studien dazu geschickt. Das ist super interessant und deswegen erwähne ich es jetzt hier auch noch und hänge euch auch gerne die Studie in die Shownotes, wenn ihr euch da rein vertiefen wollt. Weil wirklich viel geforscht wird an der Wirkung von Mantras, also von einem Meditieren mit nur einer Silbe. Also das ist es im ursprünglichen Kontext, ein Mantra. Ne? Eine Art heilige Silbe oder mehrere Silben, das bekannteste ist Om Mani Padme Hum.
Ja.
Und es muss keine Bedeutung haben, das ist das, was in dieser Studie erforscht wurde. Da wurde sogar einfach nur die Zahl 1 immer wiederholt. Und das Gehirn verändert seine Wellenlänge, wenn du das tust.
Echt?
Ja. Du kommst in diese Theta-Wellen. Das ist einerseits ein hochsuggestibler Zustand, also eine Trance. Da ist dein Unbewusstsein super manipulierbar. Deswegen ist es gefährlich, wenn du eingelullt wirst von Dingen, die sich immer, immer wiederholen. Da kann man sehr viel mit deinem Gehirn anstellen. Aber wenn du von der anderen Seite vom Potenzial dran gehst, an diese Art von Mantra-Meditation, dann kannst du es als Potenzial nutzen. Das ist nämlich wirklich heilsam. Es ist schmerzlindernd, wenn du das machst. Du kannst dich ja selber in diesem Trancezustand dahingehend verändern, wo du gerne sein möchtest, weil das Unbewusstsein ja viel ausschlaggebender ist für Muster, für Alltagsverhalten als deine bewussten Entscheidungen.
Wir würden gern in der nächsten Folge ein Thema machen. Ich finde, das baut ganz schön auf das heutige Thema auf.
Ja.
Und zwar, wir würden gerne über Genies reden.
Haltet ihr euch für eins? Kennt ihr eins?
Habt ihr schon mal unter welchen gelitten?
Glaubt ihr überhaupt, dass es sowas gibt?
Und wenn ja, wo finden die denn statt?
Mhm.
Wir sind sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge dabei sein wollt, mit einer Sprachnachricht, dann schickt sie uns auf dem Instagram-Kanal von Couple of Podcast gerne nur so 1 bis 2 Sprachnachrichten, so 1 bis 2 Minuten. Und Matthias, hast du eine Sprachnachricht für uns? Ne.
Ja, ich hätte noch eine. Ich habe noch viele.
Ne Sage.
Du hast Aderlass heute, das ist völlig in Ordnung. Ich habe in der Geschichte über das trojanische Pferd gesagt, dass es auch bekannt ist als das sprichwörtliche Danaer-Geschenk. Weil Danaer ein anderes Wort für die Griechen war.
Ich bin so froh, dass es die Griechen geworden sind.
Ne? Heute habe ich den Ursprung dieses Namens. Es gab 2 Brüder, der eine hieß eben Danaos und der andere Ägyptos. Diese beiden Brüder haben sich gehasst, mal wieder. Hat eine ganz lange Vorgeschichte, heben wir uns auf für irgendeine andere Folge, wenn das thematisch mal passt, warum die sich gehasst haben. Ägyptos heißt so, weil die auch wirklich in Afrika gelebt haben, nicht in Griechenland, also in Ägypten. Ja?
Mhm.
Danaos hatte 50 Töchter. Diese 50 Töchter waren die Danaiden. Und Ägyptos hatte 50 Söhne.
Was ein Zufall.
Ne? Weil sie sich gehasst haben, war klar, dass sie sich bekämpfen würden, bekriegen würden, versuchen würden, gegenseitig zu vernichten. Aber Ägyptos kam auf die Idee, hör mal, wie wäre es, wenn wir stattdessen Frieden schließen und meine 50 Söhne deine 50 Töchter heiraten? Ja, Inzest. Es waren ja Brüder. Also sollten 50 Cousinen ihre 50 Cousins heiraten.
Ja.
Und Danaos hat sich auch nicht drauf eingelassen. Er hat eine Göttin gefragt, mit der er im Kontakt stand. Das war Pallas Athene, also schon Griechin. Da war schon Kontakt. Er hat sie gefragt, was sie ihm rät. Und sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall, mach das nicht. Er hat gefragt, warum nicht? Weil immerhin ist es ein Friedensangebot. Und sie hat gesagt, wer redet darüber, wer eure Mutter ist? Niemand. Keiner weiß, wer eure Mutter ist. Die spielt keine Rolle in der Geschichte. Wir haben hier patriarchale Strukturen in der griechischen Mythologie. Die Männer spielen eine Rolle. Wenn also deine 50 Töchter seine 50 Söhne heiraten, dann werden eure Nachkommen alle nur nach Ägyptos benannt werden. Nach dem Mann in der Linie. Du und deine Nachfahren als 50 Frauen, das wird keine Rolle spielen. Das hat Danaos überzeugt. Und dann hat er gefragt, was mache ich stattdessen? Na, hau ab aus dem Land, flieh. Und er ist abgehauen und er ist eben nach Griechenland abgehauen und hat sich dort mit seinen 50 Töchtern ein Leben, eine Zivilisation aufgebaut. Und er hat ihnen, deswegen erzähle ich die Sage heute, als Mantra immer mitgegeben, ihr müsst jeden Tag Wache halten und übers Meer schauen, ob Schiffe kommen und ob da diese 50 Söhne von meinem Bruder ankommen. Die wollen euch entweder töten oder heiraten. Und das hat er ihnen so eingeimpft, dass die wirklich ihr Leben damit verbracht haben, jede Nacht Wache zu schieben, sich abzuwechseln. Sie sind alt geworden mit dieser ständigen Angst. Und eines Tages ist es aber halt wirklich passiert. Und es gab erneut den Druck, meine Söhne sollten deine Töchter heiraten. Die waren schon verheiratet mit anderen Männern, die 50 Söhne waren schon verheiratet mit anderen Frauen, aber Ägyptos wollte das jetzt. Wieder hat Danaos Athene gefragt, was machen wir? Gehen wir heim, bleiben wir da. Und sie hat gesagt, na gut, wenn du jetzt wirklich keine Wahl mehr hast, dann mach's. Aber sag deinen Töchtern, gib ihnen eine Haarnadel für die Hochzeitsnacht. Und in der Hochzeitsnacht sollen sie diese Haarnadel rausholen aus ihren Haaren und diesen Männern ins Herz stechen. Und das haben sie wirklich alle gemacht. Bis auf eine, das ist nochmal eine Sondergeschichte. Aber 49 Frauen haben 49 Männer ermordet. Und die Strafe, die sie dafür bekommen haben, eigentlich wäre das ja das Erste, woran man denkt in der griechischen Mythologie, bei Mantras, dieses ständige Wiederholen. Es gibt die Sisyphos-Sage, habe ich schon mal erzählt, ständige Wiederholung von Arbeit. Die 49 Danaiden kommen am Ende ihres Lebens, nach ihrem Tod, im Tartaros, in diese Hölle, wo man ständig wiederholend ein und dieselbe Qual hat. Bei ihnen ist es, dass sie Wasser schöpfen und tragen müssen, aber mit Weidenkörben. Sie wiederholen bis in alle Ewigkeit. Eine völlig sinnlose Tätigkeit, weil das Wasser da einfach immer wieder rausfließt. Aber zu Lebzeiten haben sie halt die griechische Zivilisation gegründet und nach sich benannt. Deshalb die Danaer.
Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss.
Geht Wasser schleppen und gebt uns schöne Bewertungen. Macht's gut.